Schwarz begegnet. Der Soul Talk bei Katharina Pirkti.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Schwarz begegnet. Und es ist eine Freude, es ist wirklich eine Frauenpower total im Haus. Und zwar habe ich die Frau Dr. Josephine Reiche bei mir, die auch eben momentan frisch von Wien gekommen ist, aus einem Kongress und bei uns da kurz Halt macht. Und wir durften uns vorgestern kennenlernen und es war schon so nett, weil die Josephine heißt Josephine und ein paar wissen meine Josephine. Und das hat mir schon mein Herz berührt, sie hat auch vier Kinder und es hat mir auch nochmal mein Herz berührt. Und sie ist aber wirklich eine Koryphäe, nochmal in der Medizin, und deshalb freue ich mich ganz fest, dass du heute da bist. Vielen, vielen Dank, dass du so spontan mit der Claudia mitgefahren bist, weil ich weiß, ja, die Zeit ist so wertvoll und ihr uns und du in dem Fall uns Zeit schenkst, jetzt in diesem Podcast, heute Nachmittag noch einen Vortrag im Haus selber. Ja. Und vielleicht ganz kurz, Josephine, kannst du dir kurz vorstellen, wer du bist und für was du brennst und was du sozusagen über die Medizin denkst und hinter was du voll stehst.
Ja, also erstmal ganz lieben Dank auch für die Einladung. Es ist wunderschön hier und ich bin auch sehr dankbar, dieses Erlebnis hier mit meinen beiden Kollegen an diesem schönen Ort teilen zu dürfen. Mein Name ist Josephine Reiche. Ich bin gebürtige Norddeutsche, komme aus Hannover, bin dann zum Studium nach Berlin gegangen an die Charité, habe an der Charité und in Frankreich studiert und dann auch relativ bald meine vier Kinder bekommen und habe aber eigentlich immer für die Medizin gebrannt. Also ich wusste schon mit 13 Jahren, dass ich Ärztin werden möchte.
Cool.
Musste eigentlich nie darüber nachdenken, schön, was ich mal studieren möchte. Das war für mich immer klar und hat vieles leichter gemacht. Und ich habe aber eigentlich auch schon im Studium gemerkt, dass ich alles wissen möchte, was irgendwie geht und dass ich am allerliebsten eigentlich nach den Ursachen forschen möchte. Und das ist eigentlich das, was mich wirklich antreibt und wofür ich brenne. Ich finde, unsere Medizin hat sehr, sehr, sehr segensreiche Therapien, insbesondere in der Akutmedizin. Und trotzdem nehmen wir uns oft nicht die Zeit, um nach den wahren Ursachen der Probleme zu forschen. Und dafür braucht man natürlich Zeit. Dafür braucht es auch viel Diagnostik manchmal und natürlich auch viel Mitwirken des Patienten. Und deshalb ist das eine Medizin, die zumindest bei uns aktuell nicht der Standard ist, aber ja, für die ich einfach brenne, wo ich sehr gute Erfolge auch sehe, wenn alles passt. Und ja, das ist meine Mission.
Das ist schön. Vielleicht kannst du mir ganz kurz erklären, was so heißt, das Ursache. Mhm. Also das kennen wir jetzt, wenn wir nicht in der Medizin sind, nicht so zu sagen, okay, wir suchen nach der Ursache. Ja. Was heißt das in der Medizin? Mhm. Wie geht man das an? Ja. Und wie können wir als Menschen, die nicht in der Medizin sind, uns selber auch überlegen, was habe ich für Sachen, was also mit dieser Ursache. Kannst du mir das einmal kurz erklären?
Gerne.
Und wie können wir das angehen?
Ja, also ich denke schon, dass viele Krankheiten nicht vom Himmel fallen. Das muss man einfach auch so sagen. Es gibt natürlich immer unglückliche Konstellationen. Es gibt auch Menschen, die einfach genetisch wirklich Pech gehabt haben. Das nehme ich jetzt mal außen vor. Aber die meisten Krankheiten entwickeln sich über lange, lange Zeit. Und das ist sozusagen unsere Aufgabe herauszufinden, was sind die Stellschrauben, wo sind die Dysbalancen in den einzelnen Systemen, die sich über die Zeit entwickelt zu haben. Wenn einer beispielsweise schon seit langer Zeit immer ein unheimlich stressiges Leben hat, weil er vielleicht eine belastende Partnerschaft hat oder weil der Chef ihn auf der Arbeit niedermacht, ja. Oder wenn jemand einfach ganz viele Antibiotikatherapien in der Kindheit bekommen musste oder vielleicht per Kaiserschnitt geboren ist und dann als Kleinkind schon Infektionen hatte, dann macht das ja was mit dem Körper. Ne? Mhm. In dem Moment war das natürlich das einzig Richtige, dem die Antibiotikatherapien zu geben, aber es hat zum Beispiel die guten Bakterien im Darm minimiert, dadurch ist das Immunsystem geschwächt worden und dadurch entstehen dann vielleicht auch im Laufe des Lebens Krankheiten. Ne? Wir wissen auch, dass viele Systeme in der Medizin oder viele Bereiche im Körper abhängig sind davon, dass zum Beispiel genug Nährstoffe da sind. Wir wissen, dass wir für die Energiegewinnung im Körper vieles brauchen und da mangelt es in der heutigen Zeit trotz oft ausgewogener Ernährung halt trotzdem an einigem. Und dann können diese Systeme einfach nicht mehr so gut funktionieren. Und anstatt dann sozusagen ausschließlich auf das Symptom zu blicken, was sich daraus ergeben hat, schauen wir halt, okay, einen Schritt zurück. Ne? Wo können wir schauen, wo können wir vielleicht nochmal nachhaken und wo können wir vielleicht Speicher wieder aufholen? Wo können wir vielleicht was Gutes für unser Darmmikrobiom tun? Wie können wir vielleicht kleine Achtsamkeits- und Entspannungsübungen in den Alltag einbringen, damit der Körper wieder auf den vielen Ebenen ins Gleichgewicht kommt? Und das ist für mich, ja, das ist Detektivarbeit.
Das ist diese Ursachensuche. Das heißt, ich habe das Symptom,
ja.
Ich erzähle es dir oder erzähle es mein Arzt und du oder der Arzt schaut, könnte schauen, wo sind die Ursachen.
Ist richtig.
Und das kann eine große Plattform sein.
Ganz genau. Und das erfordert natürlich, das wird jeder verstehen, auch Zeit. Ne? Wenn zu mir ein neuer Patient kommt, dann weiß ich ja erstmal gar nichts über den. Ne? Ich sehe den, wie der ins Zimmer reinkommt. Man hat natürlich gleich ein bisschen vielleicht eine Idee, wie könnte der so sein, was könnte der für Probleme haben. Und was wirklich erstaunlich ist, ganz oft, wenn man dann mal, ich sitze meistens eine Stunde beim ersten Gespräch mit meinen Patienten zusammen, dann, dass ich nach dieser Stunde ein ganz anderes Bild von demjenigen habe, als in dem Moment, wo er reingekommen ist. Ja, weil man einfach hinter die Kulissen schaut, weil bei einem guten Vertrauensverhältnis man viel erzählt bekommt. Und das erfordert natürlich Zeit, zu schauen, wo steht dieser Mensch im Leben, was hat er in seiner Vergangenheit erlebt und was sind die Themenbereiche, um die wir uns kümmern müssen. Wir müssen uns ja nicht bei jedem um das Gleiche kümmern, sondern wir schauen, ne, wo sind sozusagen die Hauptthemen desjenigen. Und das ist mühselig, ne? Aber aber ja, trotzdem schön.
Aber wir bleiben da dran. Ja,
ganz genau.
Ich meine, dein Thema ist so ein bisschen, wenn der Bauch nicht zur Ruhe kommt. Und was meine Frage ist, wenn ich jetzt sage, ich habe Bauchbeschwerden, was könnten das für Beschwerden in meinem Bauch sein? Also das ist für mich nicht immer klar. Vielleicht kannst du da mal hinschauen. Also ich habe, Blähbauch oder egal, ich sage jetzt einfach, ich habe Bauchbeschwerden. Aber was schaust du dir da alles an und was kann man sich da anschauen?
Ja, also was man vielleicht sagen kann, Bauchschmerzen sind fast wie eine neue Volkskrankheit. Es gibt so viele Menschen, die unter Bauchschmerzen leiden und die dem auch nicht immer unbedingt nachgehen. Für die gehört das einfach inzwischen zum Leben dazu. Es ist wirklich ein stilles Leiden. Und dann passiert so das Übliche. Ne? Sie gehen zum Arzt, dann wird vielleicht mal ein Ultraschall gemacht, dann wird eine Magenspiegelung oder eine Darmspiegelung gemacht und dann heißt es, nö, also die Organe sehen eigentlich alle gut aus. Ja, vielleicht ist die Magenschleimhaut mal ein bisschen entzündet, aber ganz viele dieser Patienten kommen eigentlich zu mir und sagen, wissen Sie, ich habe alles an Diagnostik gemacht und da kommt nichts raus und ich habe trotzdem solche Beschwerden. Und da kommen wir dann sozusagen ins Spiel, dass wir sagen, naja gut, dann ist offenbar organisch erstmal nichts zu sehen, also kein Polyp, kein Tumor, keine starke Entzündung, aber auf der funktionellen Ebene gibt es vielleicht Probleme. Und das kann sein, dass das Mikrobiom, unsere Darmbakterien nicht im Gleichgewicht sind. Das kann aber auch sein, dass die Bakterien vielleicht eine Etage nach oben gewandert sind in den Dünndarm, wo eigentlich keine Bakterien sein sollen und ihn fehlbesiedeln. Das können aber auch Unverträglichkeiten sein, oft auch infolge von diesen Dysbalancen. Aber das sind alles Dinge, die müssen wir mit anderen Tests darstellen. Die können wir eben nicht mit Spiegelungen und Ultraschall und Bildgebungen sozusagen darstellen. Und da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir haben sowohl Stuhlanalysen, die wir machen, wir haben auch Bluttests und wir haben auch Atemgasteste, weil man natürlich schauen kann, wie verstoffwechseln Bakterien das, was wir schlucken. Und das, wenn Bakterien was verstoffwechseln, produzieren die Gase. Diese Gase atmen wir auch wieder ab und dann können wir darauf Rückschluss ziehen, wo im Darm möglicherweise Bakterien sind, die da gar nicht hingehören. Und das sind so unsere Möglichkeiten, die wir dann noch haben, über das, was standardmäßig gemacht wird.
Das heißt, ich habe jetzt vielleicht irgendwie eben einen Blähbauch, einen Reizdarm oder egal, solche verschiedenen, also Unverträglichkeiten vielleicht auch. Oft hat man ja auch Unverträglichkeiten oder man denkt, man hat Unverträglichkeiten. Ja. Ich glaube, vielleicht hat man eine nicht immer, das weiß ich jetzt selber noch nicht. Was macht wirklich Sinn? Also was sollte ich dann auch von dem Arzt verlangen und sagen, das möchte ich bitte machen?
Ja.
Oder wen soll ich mal suchen, dass ich sage, das möchte ich gerne machen, deshalb, ich brauche einen Arzt, der das macht. Was sollte ich verlangen können?
Also was man vielleicht an erster Stelle schon mal selber machen kann, das empfehle ich jedem, ist mal ein Ernährungstagebuch zu führen, dass man einfach mal aufschreibt, was esse ich und wann kommen Beschwerden. Und vielleicht, manchmal erkennt man da selber schon Zusammenhänge, wenn man sich es mal versucht, systematisch aufzuschreiben. Das Zweite ist, dass man natürlich auch schon mal versuchen kann, Dinge wegzulassen. Dass man mal sagt, ich mache mal 4 Wochen ohne Milch, ich mache mal 4 Wochen ohne Gluten, ich mache mal weniger Fructose. Da kann man ja selber schon mal testen. Dann kann man dem Arzt beim Gespräch schon mal wertvolle Hinweise geben, dem ein Ernährungsprotokoll vorlegen. Das ist sehr hilfreich. Dann muss man natürlich sagen, diese funktionellen Tests, die wir machen, was die Darmgesundheit betrifft, die lernen wir in der Regel nicht alle im Studium, ja, und deshalb kann man auch sicherlich nicht von jedem Hausarzt verlangen, dass er das vollumfänglich durchführt. Ne? Es ist in der Regel auch, zumindest bei uns in Deutschland, keine Leistung der gesetzlichen Krankenkassen. Ich denke, das ist hier ähnlich. Und deshalb sage ich auch meinen Patienten immer, dass man da auch ein bisschen, ja, vielleicht auch nachsichtig mit den Kollegen sein muss, denn die haben oft nur 7 bis 10 Minuten pro Patient, die haben eine hohe Schlagzahl und da kann man so in der Art nicht arbeiten. Nichtsdestotrotz, man kann auf jeden Fall einen Stuhltest machen. Da gibt es Werte, die jedes Labor bestimmt. Dazu gehört zum Beispiel einen Test auf Elastase. Das ist ein Enzym von der Bauchspeicheldrüse. Mhm. Und die Bauchspeicheldrüse hat eine ganz wichtige Funktion neben der Hormonproduktion, der Insulinherstellung, auch die Enzymproduktion. Also die gibt Enzyme in den Darm ab, damit die Nährstoffe besser aufgespalten werden. Und da hat man schon mal einen Hinweis darauf, ob die Nährstoffe gut aufgespalten werden. Dann gibt es einen zweiten Wert, den kann auch jeder Arzt bestimmen, den lernt auch jeder im Studium. Das ist das Calprotectin. Das ist ein Entzündungswert der Darmschleimhaut. Und da hat man schon mal 2 ganz wichtige Werte, die wir auch in jeder Stuhlanalyse mitbestimmen.
Welche 2 sind das nochmal?
Elastase.
Wer es aufschreiben noch will.
Ja, genau. Elastase und Calprotectin. Das schreibt sich mit C. Also diese beiden Werte kann jeder Hausarzt bestimmen. Ja, das ist auch in Deutschland eine Kassenleistung, wenn man den Verdacht auf Reizdarm oder was auch immer man dann formuliert hat. Was wir zusätzlich machen, ist, dass wir uns noch das Darmmikrobiom angucken. Da gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder macht man eine Stuhlkultur, das heißt, man züchtet die auf einem Nährboden an, die Bakterien, und gucken, wie viele wachsen. Das ist auch eine relativ alte Technik jetzt schon. Mit neueren Techniken kann man auch das Genom der Bakterien identifizieren und dann genau aufschlüsseln, wie viele Bakterien hat. Ich finde, das ist nicht immer unbedingt nötig. Also ich brauche es für meine Arbeit jetzt nicht bei jedem Patienten. Mir reicht es zu wissen, wie ist der pH-Wert im Stuhl? Ist der schön sauer? Denn in dem sauren Milieu fühlen sich unsere Milchsäurebakterien, guten Bakterien am wohlsten. Mhm. Wie gesagt, man kann nach dieser Bakterienverteilung gucken. Und was wir dann noch machen, ist, dass wir nach Werten für die Durchlässigkeit der Darmschleimhaut schauen. Und das ist für mich was, was leider im Moment in der Medizin noch viel zu wenig gemacht wird. Denn ihr müsst euch vorstellen, wenn wir die Darmschleimhaut aufklappen, also die ist ja nicht so einfach so ein Rohr, sondern in der Darmschleimhaut gibt es kleine Schleimhautfalten und da gibt es nochmal Falten, dann gibt es Härchen drauf. Also die Natur ist sehr clever, diese Austauschfläche zwischen der äußeren Umwelt und unserem Inneren einfach wahnsinnig zu vergrößern. Man sagt, man kommt etwa auf einen Tennisplatz, Also das ist irre, dass wir einen Tennisplatz in uns tragen. Und da muss man einfach sagen, kann mir ja keiner sagen, dass es nicht wichtig ist, wie diese Austauschfläche ausschaut. Und ich finde, es gibt da so eine ganz schöne Analogie aus der Natur. Man kann sagen, die Bakterien sind die Pflanzen in unserem Garten. Der Boden ist unsere Darmschleimhaut. Der Dünger ist unsere Ernährung. Und das Klima ist vielleicht Stress und Schlaf und solche Dinge. Ja, das heißt, also die Systeme greifen alle zusammen. Aber die Darmschleimhaut, die ist einfach wahnsinnig wichtig, weil sie natürlich darüber entscheidet, was kommt in unseren Körper rein und was bleibt draußen. Und Dinge wie Giftstoffe oder wie Bakterienbestandteile, die sollen draußen bleiben. Wenn die Darmschleimhaut durchlässig ist, dann können die quasi in unseren Körper gelangen, können das Immunsystem aktivieren, können auch Autoimmunerkrankungen begünstigen. Ja, viele Frauen kennen vielleicht die Hashimoto-Thyreoiditis, also sehr viele sind daran erkrankt. Da sehen wir ganz viele Zusammenhänge zu einer Intaktheit der Darmschleimhaut. Und da haben wir noch einen Parameter im Stuhl, der nennt sich Zonulin. Wer den vielleicht aufschreiben mag, Zonulin. Und es gibt auch Speziallabore, die auch im Blut noch einen Parameter untersuchen, der heißt IFAB. Das haben wirklich wahrscheinlich, hat noch keiner gehört. Das ist auch wirklich etwas, was nur wenige Labore untersuchen. Aber man kann schon mit dem Zonulin, es gibt noch einen anderen Wert im Stuhl, der nennt sich Alpha-1-Antitrypsin. Ich möchte euch jetzt aber gar nicht mit so vielen Fachwörtern überfrachten. Aber ich will nur sagen, man kann über den Stuhl das gut sehen, ob die Darmbarriere intakt ist. Und es gibt inzwischen auch Labore im Internet, die Stuhltests zum Verschicken anbieten. Das ist natürlich dann immer ein bisschen schwierig für den Patienten, weil er dann keinen Ansprechpartner hat, mit dem er das zusammen auswerten ja. kann. Aber ja, wer vielleicht wirklich bei sich in der Nähe gar niemanden hat, der mit ihm das mal besprechen kann und sich dann vielleicht selber ein bisschen schlau machen möchte, der kann theoretisch sowas auch online bestellen. Besser ist es natürlich, man bespricht das in einem gesamten
Konzept. Man hat dann Partner.
Mit, ne? Ja, natürlich, mit genau. Aber das finde ich wirklich ganz wichtig, diese Darmbarriere. Das war auch ganz spannend. Wir hatten jetzt auf dem Kongress in Wien einen Vortrag von einem Forscher der Neurochirurgie der Uni Wien. Und das hat mich so gefreut, dass er dieses Thema aufgenommen hat. Es ging um sogenannte neurodegenerative Erkrankungen, ja, also quasi so Alterserkrankungen des Gehirns wie Alzheimer oder Parkinson. Das kennt ja jeder. Und da hat er dem Darm einen ganz großen Stellenwert in der Krankheitsentstehung eingeräumt und hat insbesondere über diese Durchlässigkeit der Darmschleimhaut gesprochen und dass dort Toxine, Giftstoffe in den Körper gelangen, die Entzündungsreaktionen, Kaskaden auslösen, die dann in der Folge auch diese Entwicklung von Parkinson und Alzheimer begünstigen. Und das hat mich so gefreut. Ich habe ihn dann auch gefragt, warum wir dann, wenn das doch jetzt so klar eigentlich ist, dass das so eine wichtige Rolle spielt, warum wir das nicht viel mehr Menschen zugutekommen lassen, diese Diagnostik, warum das immer noch so eine Spezialdiagnostik ist. Ne? Und jetzt wird schon an spezialisierten Therapien geforscht, wie man dann diese Entzündung im Gehirn wieder quasi entgegenwirken kann. Und ich als funktionelle Medizinerin frage mich, warum gehen wir da nicht einfach massenhaft an die Ursachen ran? Aber da sagt er auch, naja, das im Forschungssetting wird das gemacht, aber ja, das ist ja wie mit allem, ne? Es muss immer ganz viele große Studien geben und
es kommt aber nicht weiter. Mhm.
Genau, aber das fand ich nochmal sehr bedeutend, dass das jetzt nicht nur eine Idee von ja, naturheilkundlich orientierten Ärzten ist, sondern dass da auch ein renommierter Forscher das nochmal vorgetragen hat.
Danke für diese Erklärung, sehr, sehr wertvoll. Wir haben ja immer wieder ein bisschen das Thema, dass wir sagen, okay, mit dem Darm, das ist ein bisschen eine Schamsache.
Ja.
Wir schämen wir uns ja ein bisschen, viele von uns sind so aufgezogen worden, dass man sich denkt, okay, die Mama geht nie aufs Klo und aufs Klo gehen ist eigentlich nicht normal und irgendwie, es riecht, okay, muss man gleich, also es ist immer so ein bisschen mit Scham behaftet oder mit so in der Familie, du hast selber ja Kinder auch und ich muss immer lachen, wenn sie da, aber jetzt geht es eh schon viel besser wie früher.
Ja.
Also das ist so ein bisschen Generationenthema. Gell? Also ich glaube schon, dass das jetzt auch, dass wir jetzt schon drüber reden, mehr wie eine Generation davor
auf
über diese
Fall.
Sachen geredet worden, weil es, wie gesagt, hat den Scham. Was können wir tun, dass dieser Scham ein bisschen weggeht? Also ich finde das immer so spannend, dass wir darüber reden können. Ja. Was ist da deine Erfahrung und wie redest du mit deinen Freunden über dieses Thema oder in deiner Familie?
Ja.
Was kannst du uns da mitgeben? Mhm. Und die zweite Frage, die zwar nicht direkt damit, aber die ich auch spannend finde, viele von uns gehen das dann so alleine an.
Ja.
Und dann geht man zur Apotheke und sagt, ja, ich glaube, mit meinem Darm ist was nicht in Ordnung, kann ich bitte irgendwas kaufen, was dann auch wieder viel Geld kostet und ihr nicht genau weiß wahrscheinlich, ob das dann gut ist oder nicht. Oder gibt es da Sachen, die uns einfach gut tun und die wir alle einfach kaufen können, aber wir probieren das Problem ja dann ein bisschen alleine anzugehen, unter Anführungszeichen. Oder was noch cool ist, okay, ich gehe fasten. Mit dem Fasten kann auch noch jeder sich anfreunden.
Ja.
Ich gehe fasten, aber wie gesagt, ich gehe jetzt und mache das alles, ich gehe auf die Suche, was mit meinem Namen ist, das funktioniert nicht so gut. Es sind also, viele Fragen, aber es irgendwie hängt es zusammen.
Ganz genau. Also erstmal denke ich schon, dass es eine Generationenfrage ist. Da hast du völlig recht. Also ich erlebe häufig Frauen um die 70, 80, die wirklich so ganz beschämt in meine Sprechstunde kommen und dann drucksen und dann damit der Sprache rauskommen, sie seien so verstopft, sie könnten nur einmal die Woche auf Toilette gehen. Und ich versuche denen das immer ganz, einfach auch auf einer ganz sachlichen Ebene zu erklären, dass natürlich der idealerweise tägliche Stuhlgang auch eine Form der Entgiftung ist und dass das ganz wichtig ist für uns und dass das einfach nicht gut ist für den Körper, wenn diese Gifte im Dickdarm mehrere Tage liegen und dann ist vielleicht die Darmschleimhaut noch durchlässig und dann gehen die wieder in den Körper zurück und so weiter. Also da habe ich schon den Eindruck, dass es ein Generationenthema ist. Ich habe den Eindruck, dass die jüngeren Leute viel offener mit dem Thema umgehen. Also jetzt sage ich mal mit Freunden oder Familie, gut, das ist jetzt auch nicht ständig Tischthema, aber ich hätte jetzt auch überhaupt kein Problem, darüber zu sprechen. Aber ich erlebe so Patienten zwischen 20 und 40, die überhaupt nicht mit Scham behaftet in die Sprechstunde kommen und für die das oft auch der Anlass der Beratung ist. Also ich habe viele Patienten, deren Hauptanlass wirklich Darmprobleme sind und die kommen eigentlich auch gleich mit der Sprache raus und die können das auch gut darstellen. Wir hatten auch in der Praxis schon ganz krasse Fälle, wo wir dann auf dem Handy Fotos vom Stuhlgang gezeigt bekommen haben. Da muss ich ehrlich sagen, das muss nicht sein. Mir reicht eine Beschreibung aus, ja. Aber nein, ich finde, man soll da ganz normal drüber reden, wie man über alles andere auch redet. Es ist ein ganz normaler physiologischer Prozess. Und es ist ja eigentlich, gerade auch wenn wir über die Themen wie Erschöpfung sprechen, letztlich müssen wir immer beim Darm anfangen, weil das ist der Ort, wo die Nährstoffe resorbiert werden, wo sie aufgespalten werden. Und ja, deshalb ist einfach die Darmgesundheit absolut wichtig. Und man sollte keine Hemmung haben. Und sowieso, das kann ich auch nochmal sagen, also für uns Ärzte gibt es überhaupt gar keine Tabuthemen. Ja, also für uns ist alles ganz normal. Und da machen sich, glaube ich, die Patienten auch immer viel zu viele Gedanken, was wir jetzt denken könnten oder so. Ja, also das, ich sage das auch meinen Patienten, das ist totaler Alltag für mich hier gerade. Ja. Und ich denke da jetzt auch nicht komisch oder so. Ich würde es doch genauso machen, wenn ich das Problem hätte. Und dann hast du ja auch gefragt, was kann vielleicht jeder für sich selber schon mal tun, um wenn es dem Darm nicht so gut geht. Also ich denke, was ich eingangs gesagt habe, was so Ernährungstagebuch betrifft, vielleicht auch mal Lebensmittel rauslassen, das ist immer was man schon mal selbst probieren kann. Ansonsten bin ich ein ganz großer Verfechter davon, dass wir darauf achten, ausreichend Ballaststoffe zu essen. Denn wir wissen, dass die meisten Menschen nur so zwischen, ja, vielleicht 15 und 20 Gramm Ballaststoffen am Tag essen.
Kannst du Ballaststoffe erklären?
Ballaststoffe, genau. Ballaststoffe sind Substanzen, die vom Körper gar nicht so richtig aufgenommen werden können, die aber Futter für unsere guten Darmbakterien sind. Ja, die Lactobacillen, die Bifidobakterien, die verstoffwechseln diese Ballaststoffe und bilden dann sogenannte kurzkettige Fettsäuren daraus. Und das sind ganz tolle Stoffe. Also die bekannteste ist die Buttersäure oder auch das Butyrat. Und die wirken stark entzündungshemmend und können auch ja, dem Körper Energie geben. Also das sind wirklich ganz wunderbare Substanzen. Und um die zu bekommen, müssen wir sozusagen die Bakterien gut füttern. Und der Name Ballaststoffe rührt, denke ich, daher, dass es quasi ja, für den Körper jetzt erstmal im keinen Mehrwert in dem Sinne hat, dass wir es aufnehmen. Im Darm wird es verstoffwechselt und das ist halt super wichtig. Bekannte Ballaststoffe sind zum Beispiel Leinsamen, ja, oder Flohsamen, Chiasamen, so diese ganzen Samen, aber auch in Gemüse sind viele Ballaststoffe enthalten. Es gibt lösliche und nicht lösliche. Und die meisten Leute wissen ja auch gar nicht, wie viel Gramm Ballaststoff ist jetzt in irgendeinem Nahrungsmittel drin. Und ich sag mal, für Proteine wissen das viele inzwischen schon, ja. Für Ballaststoffe hat man das meist nicht so auf dem Schirm. Und das kann man ja inzwischen auch mit KI ganz schnell herausfinden. Ne? Dann gibt man mal ein, was man gegessen hat und dann sagt er, ja, ich schätze, das waren so 25 Gramm Ballaststoffe. Ja. Das kann ich nur jedem mal raten, auch mal, wenn man
was. Aber stimmt, das kannst du ja relativ gut eingeben.
Das kriegst du gut raus und dann musst du da gar nicht große Recherchen anstellen. Und die meisten essen halt so zwischen 15 und 20 Gramm Ballaststoffe und empfohlen werden meistens um die 30. Und wir sind natürlich glücklich, wenn es sogar 40 bis 50 Gramm Ballaststoffe sind. Vor vielen Hunderten von Jahren haben wir, als wir uns noch ursprünglich ernährt haben, viel mehr, also über 100 Gramm am Tag gegessen. Und das ist ganz wichtig auch für unsere Bakterienvielfalt im Darm, denn je mehr verschiedenartige Bakterien wir haben, desto besser ist das für uns. Wir wissen, dass in so indigenen Völkern, ne, die noch nicht so viel Einflüsse von der Außenwelt haben, gibt es zum Teil bis zu 1500 verschiedene Bakterien im Darm, also von den Arten her. Bei uns sind es meistens nur so um die 500. Ja? Also das ist ein großer Unterschied. Insgesamt haben wir mehrere Billionen Bakterien im Darm, aber so von den unterschiedlichen Arten her. Und diese Diversität, das ist das, was wir eigentlich erreichen wollen. Und das können wir am allerbesten über eine Erhöhung der Ballaststoffe Zufuhr. Und deshalb kann ich jedem nur raten, mal darauf zu achten, wie viel er einnimmt. Und was ein super einfacher Trick ist, ist, sich mal 1 bis 2 Esslöffel ganze Leinsamen unter den Joghurt zu rühren. Damit hat man schon einiges an Ballaststoffen. Es gibt inzwischen auch tolle lösliche Ballaststoffe als Pulver. Das ist so ein bisschen so ähnlich vielleicht wie Flohsamen, kann man sagen, nur dass es nicht so eindickt. Also ich finde zum Beispiel super toll die Akazienfasern. Ja, die kann man so in Beuteln kaufen bei, ja, in Reformhäusern oder bei Online-Firmen. Es gibt auch andere präbiotische Mischungen. Da ist dann vielleicht noch Inulin oder Glucane drin. Und jeder dieser Ballaststoffe, die sind sozusagen das Futter für verschiedene Bakterien. Ja, und je mehr wir davon essen, desto mehr können diese Bakterien für uns und für unsere Gesundheit arbeiten. Ne? Und das ist eigentlich ein ganz leichter Trick. Ansonsten würde ich vielleicht noch ein Thema gerne erwähnen. Man sagt, 15 bis 20% der Menschen leiden unter einem Reizdarm oder erfüllen die Kriterien eines Reizdarms. Und der Reizdarm ist eigentlich ein blödes Wort, denn er beschreibt ja eigentlich nur, dass da irgendwie ein Problem ist, aber er sagt ja überhaupt nicht, wo das herkommt und was man dann tun könnte. Und das ist auch für die Patienten super unbefriedigend. Und da kann man nochmal sagen, von diesen 15-20% der Menschen, die unter einem Reizdarm leben, haben wahrscheinlich bis zu 70% so eine sogenannte bakterielle Fehlbesiedlung des Dünndarms. Denn das, was ich gerade gesagt habe, diese vielen schönen Bakterien, die sollen vor allem im Dickdarm sein. Mhm. Wenn die aber im Dünndarm sind, dann ist das eigentlich der Ort, wo wir das, was wir essen, auch resorbieren und aufnehmen wollen. Wenn dort aber Bakterien sind, dann konkurrieren die mit unserem Körper. Dann wollen die das auch verstoffwechseln und fangen die an, Gase zu bilden. Dann fühlen wir uns aufgebläht. Also ganz viele Leute sagen ja, oh, immer nach dem Essen habe ich so einen Bauch, vor allem wenn ich Rohkost esse. Und das ist oft dieser bakteriellen Fehlbesiedlung geschuldet. Und die ist noch nicht ausreichend in unseren Leitlinien repräsentiert. Die wird noch nicht ausreichend getestet. Das macht man mit einem Atemgastest. Und das ist vielleicht auch etwas, was ich den Hörern gerne noch an die Hand geben würde, wenn sie unter einer Reizdarmsymptomatik leiden, dass sie sich vielleicht mal um dieses Thema Dünndarmfehlbesiedlung oder wir kürzen das auch SIBO ab, vielleicht hat das schon mal jemand gehört, Abkürzung für Small Intestine Overgrowth Syndrome. Und das ist wirklich was, ist natürlich schwierig, wenn man damit zum Hausarzt geht und der das nicht behandelt, weil er es nicht gelernt hat, dann muss man sich schon jemanden suchen. Es gibt auch Heilpraktiker, die sich damit gut auskennen. Die dürfen dann zwar manche Therapien nicht verordnen und trotzdem kann da mit Ernährung und pflanzlichen Mitteln schon viel gemacht werden. Einfach nur mal dieses Wort im Hinterkopf behalten. Mhm. Oder wenn man mal mit einem Freund am Tisch sitzt, der sagt, Mensch, immer drückt es in meinem Bauch so, ich kann das Essen nicht mehr richtig genießen. Dass man sagt, Mensch, hast du schon mal an die SIBO gedacht und mach doch mal einen Test.
Cool, danke. Darf ich die noch schnell beim Leinsamen? Leinsamen,
ja.
Das ist immer, habe ich gleich gehört, geschrotet oder kann der Bohr sein?
Also wenn wir das
gibt's
schroten,
Unterschiede?
Ja, da gibt es schon Unterschiede. Wenn wir das schroten, dann werden die guten Inhaltsstoffe freigesetzt, die ja auch sehr wertvoll sind. Ja? Und wenn wir den im Ganzen lassen, dann dient er da mehr als Ballaststoff. Und ich würde das mischen. Also ich finde, es ist sinnvoll, beides zu machen.
Mhm. Mhm. Gestern haben wir schon ein bisschen gehört, aber den Vortrag von der Claudia, es lohnt sich ja, auf den Bauch zu hören, auch weil es sehr eng mit den Nerven zusammenpasst.
Ja.
Und mein Nervensystem kann, glaube ich jetzt, wenn ich es richtig sage, nur funktionieren optimal, wenn mein Darm auch funktioniert. Stimmt
ja,
das?
Das stimmt, genau. Also wir haben im Prinzip in beide Richtungen eine Verbindung, einmal vom Darm hoch zum Gehirn und vom Gehirn wieder runter zum Darm. Mhm. Beides ist wichtig, was sozusagen die eine Achse betrifft. Also ich hatte ja gesagt, wir produzieren im Darm antientzündliche Substanzen. Die wirken sich auch auf die Gehirngesundheit aus. Das war das, was ich auch gesagt hatte mit Alzheimer- und Parkinson-Entwicklung.
Ja.
Wir haben tatsächlich auch Vitamine, die im Darm gebildet werden, ja, auch B-Vitamine, K-Vitamine, die wichtig sind auch für die Gehirngesundheit. Wir haben einen Stoff namens Serotonin, das ist so ein bisschen als Glückshormon vielleicht bekannt. Auch das wird im Darm gebildet und das ist ganz wichtig für die auch geistige Gesundheit. Und umgekehrt kann aber auch das Gehirn den Darm beeinflussen. Da gibt es auch eine große Nervenverbindung, das ist der Vagusnerv. Und wenn wir zum Beispiel sehr gestresst sind, dann kann auch entsprechend der Darm ja, sich nicht so verhalten, wie er das eigentlich sollte. Ne? Das ist sozusagen, wenn man sich mal vorstellt, diese ursprüngliche Kampf- und Fluchtreaktion aus Urzeiten, wo wir vielleicht fliehen mussten, da braucht man keine Verdauung. Die wär sehr störend, wenn man gerade irgendwie wegläuft. Und deshalb ist der Darm unter Stress und das ist heutzutage ja in der Regel nicht mehr die Flucht vor irgendeinem Tiger, sondern es ist halt der Ärger vielleicht über den Chef oder über den Stress des Alltags. Und da ist der Darm aber dann auch in einem Zustand, wo er sagt, also ich mache mal hier lieber gerade eine Pause, das könnte ja hier brenzlig werden.
Das kann ja schon das soziale Medien sein,
aber
oder?
Natürlich.
Oder die Mails oder Telefon ruft
ja,
an, oder?
Ja, na klar, Kleinigkeiten.
Das sind diese Sachen.
Ja, genau.
Also es ist ja relativ ein langer Leidensweg.
Ja.
Erstens mal, bis wir das angehen, weil eben ein bisschen Scham und einfach mal sagen, das ist, kann jetzt nicht so wichtig sein. Also es ist relativ ein langer Leidensweg.
Ja.
Und dann, wenn wir das angehen, dauert es auch wieder lang.
Ja.
Also es ist ja ein bisschen eine lange Sache, das Ganze.
Recht. Ja.
Das heißt, das ist so, oder? Wenn ich das richtig verstehe.
Also die meisten Patienten, die zu mir kommen, die haben schon einen längeren Leidensweg hinter sich, haben auch schon viel Diagnostik gemacht und das ist der Standard eigentlich, ja.
Und wenn ich es dann angehe, wie lange dauert es, dass du sagst, okay,
ja,
zumindest es wird vielleicht besser, aber wie viel Zeit muss ich, wenn ich sage, das nehme ich mir vor, für 2026, dann brauche ich wahrscheinlich 2026,
da hast du völlig recht, genau so ist es. Also wir müssen uns ja vorstellen, genau das sage ich meinen Patienten auch immer, die Probleme, die die Patienten entwickelt haben, die sind ja nicht über Nacht entstanden. Das ist ein Prozess, der sich über Jahre, wenn nicht über Jahrzehnte oder schon seit der Kindheit, Jugend aufgebaut hat. Viele Patienten Patienten kommen zu mir im Alter von 40, 50 Jahren und sagen, also wenn ich zurückdenke mit dem Bauch, hatte ich schon Probleme, als ich jugendlich war. Und das höre ich ganz oft. Und was wir ja machen mit diesen Therapien, ist, dass wir versuchen, den Körper wieder in einen Zustand zurückzuführen, der ja möglichst gesund ist und ursprünglich ist. Und unsere Lebensweise ist natürlich oft etwas artfremd, um es mal so zu sagen. Und wir müssen sozusagen wirklich die Lupe auspacken, schauen in allen Lebensbereichen, wo können wir da Verbesserungen erzielen. Es nützt auch nichts, wenn wir viele gute Darmpräparate geben und der Stress des Alltags aber überhaupt nicht abnimmt. Dann haben wir einfach schlechte Karten. Das heißt, wir müssen auf mehreren Ebenen schauen. Und wenn wir dann aber meistens auch wir sozusagen die Ernährung ja auch nochmal beleuchten und anpassen. Ich habe da auch eine Ernährungsberaterin in meiner Praxis, die mir da auch gut hilft. Aber das ist natürlich ein Prozess, denn ich denke, das können sich die meisten vorstellen, man ist ja ein bisschen Gewohnheitstier. Ne? Und wenn jetzt einer kommt und sagt, du schau mal, jetzt musst du zum Frühstück, sollst du auf einmal Joghurt mit Leinsamen essen oder ja, das ist oder mehr Gemüse, wenn einer so gerne einfach immer Fleisch isst, ohne Großbeilage. Ne? Das ist schwierig und das hat ja auch viel mit den Emotionen zu tun. Für viele hat Essen auch eine hohe emotionale Funktion. Ja, Lust. Es hat auch was mit Kindheitsprägung zu tun, ja, aber meine Mutter und meine Oma haben doch immer das für mich gekocht und das ist ein schwieriges Thema und deshalb sage ich den Patienten immer, dass wir Zeit brauchen und vor allem echt aktive Mitarbeit. Ich würde sagen, auf jeden Fall so ein Zeitraum, also ein halbes Jahr ist schon so ein Zeitraum, wo man sicherlich dann auch Besserungen sehen kann, ja, wenn man ja versucht, viel umzusetzen. Aber so ein Jahr ist sicherlich ein Zeitraum, wo man dann auf jeden Fall Bilanz ziehen kann und wo ich auch immer Besserungen eigentlich sehe. Also wenn wir das so systematisch angehen, dann habe ich eigentlich kaum einen Patienten, bei dem es nicht besser geht, ja. Natürlich ist die Frage, wie viel besser? Und dann gibt es auch viele, die sagen, ach Mensch, ich habe das ein halbes Jahr gemacht, was sie gesagt haben, aber ach, dann bin ich krank geworden oder dann ist meine Mutter krank geworden oder dann hatte ich so viel Stress oder dann waren wir im Urlaub und dann habe ich wieder alles anders gemacht. So ist das oft so, dass die Menschen eigentlich wissen, was ihnen gut tut, aber dass es halt andere Hürden gibt, warum sie es nicht umsetzen können. Und da müssen wir dann natürlich auch nicht mit dem erhobenen Zeigefinger darstellen und sagen, du, ne, warum machst du das denn nicht so, wie ich es dir gesagt habe? Weißt doch, dass dir das gut tut, sondern dass man schaut, ja, jeder Mensch, der Dinge vielleicht nicht umsetzen kann oder der andere Probleme hat. Ich meine, ne, die meisten Alkoholiker trinken auch den Alkohol nicht aus Spaß, sondern weil sie irgendwie Traumata damit bewältigen müssen oder so, ne? Das heißt, Ernährung ist ein hochemotionales Thema und deshalb müssen wir das auf mehreren Ebenen angehen. Aber ich würde schon immer einen längeren Zeitraum dafür veranschlagen und das sage ich meinen Patienten nochmal, wir brauchen Zeit und Geduld, weil ne, wir wollen das Milieu ändern, wir wollen an die Ursachen rangehen und das ist nicht die Cortison-Tablette, das ist nicht das Ibuprofen. Ne? Das, und das verstehen die meisten aber auch, wenn ja, man es ihnen so erklärt. Ne? Aber ja, man braucht ein bisschen Geduld, aber in dem Moment, wo man merkt, ach, es werden Kleinigkeiten besser, bekommt man ja vom Körper ein positives Feedback und das ist für viele unheimlich schön und bestärkend und sagen dann auch, jetzt ist mir das gar nicht mehr schwer gefallen, weil ich habe ja gemerkt, wie gut mir das tut und ich habe mehr Energie und ich kann vielleicht wieder unbeschwerter essen gehen und das ist dann auch was, was viele darin bestärkt, auch weiterzumachen. Ja.
Was ich zuerst noch und vor lauter viele Fragen, entschuldige, weil es ist so interessant alles, ja. Zuerst schon, wie ist das dann mit dem Fasten? Machen das viele, um schneller rauszukommen? Oder sagst du und sagen, okay, jetzt spüre ich mal was anderes? Oder sagst du, nein, das ist wirklich gut, lohnt sich? Also was ist da, weil das ist ja auch oft, oder? Das ist Bauchgefühl. Viele machen das schon, den Bauch zu entlasten und zu entgiften und runterzukommen.
Also ich bin auch ein großer Fan des Heilfastens. Ich glaube, dass es ein guter Reset für den Körper ist. Ja, man drückt mal einmal auf die Stopptaste. Und der Verzicht auf Nahrung führt ja oft dazu, dass man sich erstmal mit der Ernährung überhaupt wieder auseinandersetzt, dass man erstmal wieder anfängt, überhaupt Hunger zu spüren. Viele Menschen wissen ja gar nicht mehr, was Hunger ist. Und dass sie aber auch überlegen, ach Mensch, ja, jetzt soll ich ein paar Tage nichts essen. Wenn ich dann wieder essen kann, was möchte ich denn dann essen? Mhm. Und ich glaube, die wenigsten sagen dann, ich möchte eine Currywurst essen. Ja? Also das ist schon so diese Auseinandersetzung damit und erstmal das auf psychologischer Ebene und natürlich aber auch auf körperlicher Ebene, wie du gerade gesagt hast, eine Entlastung. Ne? Wir können die Aufräumprozesse im Körper dadurch ankurbeln. Auch wenn im Darm Entzündungen sind, dann ist das oft sehr, sehr heilsam, weil einfach mal Ruhe reingebracht wird. Ja. Ja. Und im Alltag, denke ich, ist es, also es kommt natürlich immer ein bisschen auf den Menschen an und was der für Grunderkrankungen hat, aber auch im Alltag ist es sicherlich gut, auch zwischen den Mahlzeiten mal wieder lernen, Pausen zu machen, ja, nicht ständig zu snacken und auch mal wieder mit ein bisschen Hunger in die Mahlzeit reinzugehen, weil wir wissen, dass es für unseren Darm, für die Eigenbeweglichkeit des Darms, der Darm ist ja relativ träge, der bewegt sich nicht so viel, und für die Eigenbeweglichkeit des Darms ist es gut, wenn wir Essenspausen machen, weil das ein Reiz für den Darm ist, sich wieder zu bewegen. Ja, und natürlich können sich die Verdauungsenzyme wieder bilden, und das macht total Sinn.
Also es ist in Ordnung, dass wir Hunger haben, oder?
Ja, ich finde das in Ordnung.
Und wir dürfen längere Zeit auch Hunger haben, das würde uns nicht schaden.
Ich denke, man muss schauen, wenn ich da jetzt, sage ich mal, eine ganz schmale, zierliche Frau habe, ne, die sage ich dann, sie soll jetzt irgendwie Intervallfasten machen, ja, und die fällt mir nach 12 Stunden eigentlich fast vom Stuhl, dann ist das vielleicht nicht das Richtige. Ne? Also ich denke, man muss immer ein bisschen schauen, was hat derjenige für eine Konstitution. Mhm. Ich finde aber, wenn man bei guter Energie ist und leistungsfähig ist und auch wenn man auf die Nahrung verzichtet, dann ist das auch mal okay. Dann kann man auch mal sagen, ich esse erst mittags um 12 meine erste Mahlzeit. Aber das ist halt super individuell. Da, ja, finde ich, kann man auch keine pauschalen Empfehlungen machen. Es gibt auch Menschen, deren Stoffwechsel einfach sehr brach liegt, die eigentlich gar nicht viel essen. Und da müssen wir gerade dafür sorgen, dass die mal wieder 3 geregelte Mahlzeiten essen, damit der Stoffwechsel immer wieder in Gang kommt. Das würde ich immer ein bisschen individuell entscheiden. Aber ich denke, wer im Großen und Ganzen bei guter Energie ist, der darf auch mal Essenspausen machen. Und wir neigen ja eigentlich alle dazu. Der Kühlschrank ist immer voll. Und wenn wir zurückdenken, wie war das eigentlich in unserer Geschichte? Wie war das früher, ne, wo es noch keine Konservierungsmethoden von Lebensmitteln gab? Dann war das ganz normal, dass es auch kleine Hungersperioden gab. Und ich finde, wir sollten immer, wenn wir überlegen, was ist eigentlich richtig und gut für uns, uns an der Natur orientieren. Und die Natur hatte halt nicht immer einen gut gefühlten Kühlschrank.
Mhm. Ja, stimmt. Ja. Und für den Stoffwechsel gibt es ja auch schon ganz tolle Tests mittlerweile. Gell? Mhm. Also da kann man wirklich auch schauen, was habe ich für einen Stoffwechsel.
Genau,
was
ganz
ich sehr spannend finde. Also ich habe den erst vor kurzem gemacht, bei uns jetzt
die
da.
Stoffwechselanalyse, ja, über die Atemgastestung. Ja, das ist toll.
Extrem als wertvoll empfunden.
Absolut. Also das machen wir auch. Und da kann man im Prinzip schauen, zu wie viel Prozent der Körper bei der Energieherstellung auf Fette und auf Kohlenhydrate zurückgreift. Und ideal ist, wenn wir zu etwa 60% auf unseren Fettstoffwechsel zurückgreifen. Und ich sehe das auch ganz viel bei meinen Patienten, dass die überwiegend auf den Kohlenhydratstoffwechsel laufen. Mhm. Und das ist ganz spannend, das sichtbar zu machen. Und deshalb finde ich diese Diagnostik auch so wertvoll, denn es hilft einfach, den eigenen Körper besser zu verstehen. Und ich als Arzt erlebe auch eine bessere, ja, wir nennen das Compliance, also dass der Patient macht, was wir ihm raten, der Patienten, wenn sie solche Befunde sehen. Ne? Das ist also auch zum Beispiel die Messung der Körperzusammensetzung ist mega unheimlich hilfreich.
Ja, die Biermessung, ne? zum Beispiel.
Genau.
Also ich habe mir das auch nie gedacht und habe das erst vor kurzem gemacht, obwohl wir es im Haus haben.
Ja.
Aber dann merkst du auch, dass du die nicht vergleichen brauchst. Weil wir haben dann also, wir haben sie den Mitarbeitern auch geschenkt und dann haben wir so untereinander auch gesprochen.
Ja.
Und du siehst sofort, da ist so ein Unterschied, jetzt wissen wir, was der Unterschied ist und wir können das gar nicht vergleichen.
Richtig.
Und wir haben einen anderen Ausgangssituation und müssen anders starten oder anders losdenken. Das ist mega wertvoll, ja.
Absolut, absolut.
Und macht da in diesem Bereich auch Sinn.
Ja, das macht schon Sinn. Also wir setzen das viel ein für Patienten natürlich, die mit ihrem Körpergewicht unzufrieden sind, in beide Richtungen. Aber die meisten haben natürlich eher mit Übergewicht zu kämpfen, die dann kommen und sagen, Mensch, ich esse doch gar nicht so viel. Und dann zählen die einem das auf und sie nehmen aber halt gar nicht ab. Ne? Und das ist dann oft ein Problem, ja, einfach eines zu inaktiven Stoffwechsels und eines ja zu geringen Grundumsatzes. Und das macht da schon sehr viel Sinn. Und die andere Gruppe der Patienten, die da von diesen Analysen profitieren, sind die, die sich energiearm und erschöpft fühlen, weil natürlich die Energiegewinnung aus den Fetten ist viel effizienter als die aus Glucose. Wir produzieren mehr Energiemoleküle sozusagen aus der gleichen Menge Fett wie aus Glucose. Deshalb ist die Fettverbrennung sehr wichtig und die kann man damit gut darstellen. Ich sag mal jetzt für Unverträglichkeiten, für Intoleranzen ist das jetzt vielleicht nicht die erste Diagnostik, die ich machen würde, aber seinen Stoffwechsel besser zu verstehen und zu kennen, ich denke, das hat für jeden einen Mehrwert.
Was zum Abschluss jetzt? Vielen Dank, das ist so toll. Dem und danke, dass du das auch so genau erklärst und so reingehst, dass wir da auch was wirklich auch dann mitnehmen können. Was wünschst du dir für uns Menschen? In welche Haltung im Bereich unserem, sozusagen unserem Bauch? Ich nenne das einfach jetzt wieder Bauch, wie am Anfang. Was wünschst du dir? Welche Haltung sollten wir entwickeln, aufbauen und auch unseren Kindern lernen?
Ja. Also wenn man mal überlegt, ich glaube es war 400 vor Christus, hat Hippokrates gesagt, alle Krankheiten beginnen im Darm. Und das ist so richtig. Und ich finde das so faszinierend, dass das schon vor so langer Zeit bekannt war, wo wir diese ganzen diagnostischen Tests ja noch nicht hatten. Und ich glaube, mir wäre einfach wichtig, dass die Menschen wissen, dass die Grundlage der Gesundheit der Darm ist und dass man sich eigentlich bei jeder chronischen Erkrankung immer auch den Darm anschauen sollte, auch wenn der Darm vielleicht offenkundig gerade keine Symptome macht. Mhm. Der Darm ist viel mehr als nur ein Verdauungsorgan. Und das finde ich einfach ganz, ganz wichtig, dass man weiß, dass der Darm mit vielen Körpersystemen in Verbindung steht, mit dem Gehirn, mit den Hormonen, mit dem Stoffwechsel, mit der Gefäßgesundheit. Also, dass es eigentlich die Grundlage unserer Gesundheit ist und dass es deshalb nicht egal ist, wie wir uns ernähren. Und da uns sozusagen immer an der Natur orientieren, ich meine, das wissen alle, möglichst unverarbeitete Lebensmittel, nicht so viel Zucker, möglichst wenig Alkohol, das sind so die wichtigsten Grundsätze. Und dass wir uns darauf wieder zurückbesinnen und einfach wieder artgerechter uns sozusagen ernähren, das wäre mein großer Wunsch für die Zukunft, denn ich sehe, dass das eigentlich ja über die letzten Jahre und Jahrzehnte immer negativer geworden ist. Und eigentlich ist es nicht schwer, aber man muss es trotzdem wissen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich in den Supermarkt gehe, dann staune ich immer, was die Leute sich da aufs Band legen, wo ich immer schon denke, oh weia, das sind ja nur verarbeitete Lebensmittel. Das geht ja schon los beim Joghurt, ja. Wenn ihr Joghurt esst, esst Naturjoghurt, ungezuckert, da muss kein Geschmack rein, da kann man sich selber ein bisschen, und wenn es ein Klecks Marmelade ist oder so, ja, man braucht keinen Geschmacksjoghurt und das geht ja immer so weiter. Also möglichst naturbelassen essen, dazu gehört natürlich, dass wir auch wissen, wie wir Nahrung zubereiten, das ist eigentlich auch kein Hexenwerk, aber wenn man kein Elternhaus hat, in dem man es gezeigt bekommt und also zumindest bei uns in Deutschland ist das Schulessen auch ganz furchtbar oft, also dass natürlich viele Kinder auch gar nicht die Chance haben zu lernen, wie bereite ich mir eigentlich Essen zu. Und es gibt ja so viele leichte Rezepte, die jeder machen kann. Und ja, das wäre natürlich ein ganz großer Wunsch, dass wir dem auch einen größeren Stellenwert einrichten. Ja, in den Schulen könnte ein Fach Ernährung eingeführt werden. Ich finde das viel wichtiger als vieles andere. Ja? Und wenn wir auch mal daran denken, was auch in Zukunft für Gesundheitskosten oder Krankheitskosten entstehen werden. Und da würde ich mir so wünschen, dass wir bei der Ursache anfangen und dass wir anfangen, unsere Kinder darin auszubilden, was sie tun können, damit sie ihre Gesundheit halt aufrechterhalten können.
Mhm. Schön. Danke. Josephine, wo findet man dich, wenn man dich sucht?
Ja, ich bin im schönen Norden Berlins, an der Stadtgrenze zu Brandenburg. Bei uns ist ganz schön und grün. Und genau, da habe ich meine Praxis seit inzwischen über 6 Jahren und mit Schwerpunkt funktionelle Medizin. Und da findet man mich. Ansonsten bin ich auch jetzt eine Weile schon auf den sozialen Medien unterwegs. Mhm. Da ist mein Name Doc Reiche, Doc.Reiche. Freue ich mich natürlich auch, wenn ihr mir folgt. Ich versuche so die Themen, die mir immer wieder in der Sprechstunde auch präsentiert werden, aufzugreifen und ja auch dann einfach das den Wissen Menschen, die mich jetzt nicht besuchen, einfach das Wissen, was ich habe, weiterzugeben. Und ja.
Danke, ja. Danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ich weiß, wir wollten nur ein paar Fragen, aber es ist so interessant und es soll auch den höchsten Mehrwert für alle, weil ich glaube auch, dass es einfach umso mehr das Wissen und Bewusstsein ist, umso besser.
Danke,
ist
war mir auch eine große Freude.
Ja, danke für deine Zeit und danke, dass du da bist.
Ja, danke schön.
Schön, dass ihr heute dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, folgt uns bitte gern auf Social Media. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram und TikTok. Wenn ihr Anregungen und Fragen habt, bitte schreibt einfach an podcast@schwarz.at, auch gerne für Themen. Und wir freuen uns immer über Bewertungen auf den Plattformen eurer Wahl. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Eure Katharina.